Guten Tag, liebe Zuhörer. Guten Tag, lieber Chris.
Hallo.
Wir haben uns heute getroffen für das zweite Interview mit dem Thema Gebrauchsanweisung fürs Gehirn. Da habe ich gleich die erste Frage an dich, Chris. Was nutzt mir NLP oder das Modell von NLP?
Ja. Alles und gar nichts. Das Modell von NLP in seiner ursprünglichen Form ist ja eigentlich eine Überlegung, was dahinter stecken könnte, wenn Therapeuten, also die Haha-Bäbä-Leute, behandeln, erfolgreich sind, was linguistisch dahinter stecken könnte. Richard Bandler und John Grinder haben in dieser Zeit verschiedene Personen, einen Fritz Perls zum Beispiel, den Entdecker, Erfinder, Anwender der Gestalttherapie, Virginia Satir, eine ganz bekannte und sehr erfolgreiche Familientherapeutin, Gregory Bateson, einen in Anführungszeichen Philosophen, Milton H. Erickson, einen Hypnotherapeuten von überragendem Ruf, allesamt extrem erfolgreich, sich angeguckt und haben sich selber gefragt, was macht die Leute erfolgreich? So, im Verlaufe der Zeit ist aus einem im Grunde genommen Hilfsmodell für Therapeuten ein Mainstream-Modell, ein in der ganzen Welt angewendetes Modell mit den unterschiedlichsten Geschichten und Aspekten und Themenbereichen geworden. Da gibt es NLP und Kopfstand und NLP und Yoga und NLP und Buddhismus und NLP und Schamanismus und NLP und was weiß ich sonst nicht noch. In dieser Begeisterung, das Modell von NLP dann in die unterschiedlichen Themenbereiche einzugliedern, wurde häufig von den Leuten, die das NLP vermitteln, die NLP als Modell vermitteln sollen oder wollen, vergessen, dass NLP in sich selbst die Struktur der Organisation, wie die Dinge im Gehirn organisiert werden, durchleuchtet und dort eine hervorragende Hilfestellung anbietet. Wenn du mich fragst, und in meiner Welt verstehe ich das ein bisschen anders, ich bin also auf der einen Seite bin ich jemand, der das Modell von NLP charismatisch vermittelt, auf der anderen Seite bin ich aber habe ich festgestellt, Purist im Modell von NLP, weil ich dieses Modell in seiner Einfachheit vermitteln möchte. Ich denke mir, alles, was wirklich gut ist, muss ganz einfach dargestellt werden. Und insofern kann und möchte ich die Frage so vermittelt oder gestellt haben, und das sage ich jetzt einfach mal so, dass ich sage, okay, was kann ein Teilnehmer erwarten, dass er an Nutzen hat, wenn er zu mir in eine NLP-Ausbildung kommt? Das wollte ich erst mal so verstanden wissen.
Okay, lieber Chris.
Naja, aber wir sind schon genau wieder auf dem Punkt. Was ist eine Wischiwaschi-Frage und was willst du mit deiner Frage bezwecken, beziehungsweise wissen, beziehungsweise was willst du, dass ein Zuhörer von mir an Information bekommt? Und letzten Endes möchten wir doch im Grunde genommen darstellen, was hilft das Modell von NLP, wie ich es verstehe und vermittle, jemanden, der zu mir in den Workshop kommt und an den 10 Tagen Ausbildung teilnimmt. Was ist hinterher anders wie vorher? Oder nein?
Nein. Mich vordergründig als erstes interessiert mich, was kann ich erreichen, wenn ich mich mit dem Modell von NLP generell beschäftige?
Alles.
Und natürlich interessiert mich dann auch, was kann ich in einem Workshop bei dir erreichen? Einfach mich interessiert, was ist mit NLP möglich? Nicht nur bei dir, sondern generell, was...
Naja, das kommt auf die unterschiedlichen Leute an. Also ich meine, auf der einen Seite NLP und Verkauf. Du kennst ja den Sales Coaching Letter von mir. Also rein von der Gliederung in einen Prozess und von der Anwendung der Sprachmuster kannst du zum Beispiel ein besserer Verkäufer werden. Du kannst ein ziemlich guter Therapeut werden, wenn du das willst. Aber das ist natürlich meiner Erfahrung nach erstens eine sehr fortgeschrittene Ansicht. Die meisten Leute, die zu mir kommen, das höre ich aus den Gesprächen immer wieder, möchten wissen, was habe ich als ganz normaler Mensch, der nichts mit Therapie, nichts mit sonst irgendetwas zu tun hat, was habe ich davon für mich, für mein Leben und dann später vielleicht auch für den Beruf. Das Persönliche kommt in den Gesprächen von der Priorität immer zuerst in meiner bescheidenen Welt, also wenn die Leute zu mir kommen.
Das hat ja auch den Vorteil, dass das im Grunde genommen jeden betrifft.
Naja, ich meine, Sascha, du kannst dich fragen, wie du damals, wie wir das erste Mal Kontakt hatten und du bist zu einem Praktikanten gekommen, wie war das denn bei dir? Und ich frage natürlich die Leute und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ja, natürlich, so höre ich das meistens, ich komme zu NLP, zu einer Ausbildung, weil bla 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 bla. Aber im Ende geht es immer nur so, wie kann ich mein Leben, wie kann ich mich optimieren? Und dann sage ich von vornherein, okay, was macht das Modell von NLP für dich? Und das aller oberste ist dieses vom moving away from, also diese Leid, dieses permanente Leid abzustellen. Zu sagen, mir gefällt mein Leben nicht, aber ich weiß nicht so genau, was ich ändern will, damit es ganz toll wird. Ich habe auch keine Ahnung, wie sich das anfühlt und all diese ganzen Geschichten. Also Referenzen zu schaffen für ein selbstbestimmtes Leben. Und Referenzen meine ich in der Ausbildung, in diesem Workshop, einfach mal ein Gefühl zu haben, was so gut ist, dass es dir einfach den Vogel raushaut. Ich meine, es gibt ja, wenn du dir den Volkspraktiker hier anschaust, bitten ja manche Teilnehmer dann um Gnade und sagen, also gut, jetzt ist es genug, ich kann nicht mehr, so viele gute Gefühle kann ich nicht aushalten. In Hypnose sieht man das, das sieht man immer wieder, dass wirklich am Anfang Referenzen für das Gutfühlen stehen. Das hat jetzt nichts mit NLP zu tun, das ist prinzipiell, das hat was mit Hypnose zu tun, mit Subbewusstem zu tun. Wenn du im Sinne des positiven Empfindens, der positiven Gefühle einem Menschen Referenzen gibst, wie mehr möglich ist, organisieren sich die subbewussten Strukturen automatisch, mehr davon zu bekommen. Manchmal geht es ziemlich schräg, weil wenn sich das integriert, kommen natürlich die alten Geschichten raus und dann fahren die Leute natürlich Achterbahn und man muss Dinge auflösen und das Leben ist also schon dann, es wird schon intensiver. Also Veränderung kommt nicht, wenn man nichts tut, sondern da passiert eine ganze Menge. Aber das ist das Erste, was jemand davon hat, Referenzen, was gut fühlen wirklich heißt.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, sorgst du in deinen Seminaren zumindest erstmal dafür, dass die Leute mehr und bessere gute Gefühle haben, als sie vorher vielleicht hatten?
Ja, und Strategien, wie sie das selber bewältigen können. Das sind ein paar ganz einfache Tricks, sage ich jetzt einmal. Die Schwierigkeit ist ja, dass es so viele Situationen im Leben gibt, in denen praktisch unvermeidbar über diesen Pavlovschen Reflex von Ursache und Wirkung Knöpfe geschaltet sind, die immer in Gefühle münden oder in Strategien münden, die dann das als Ergebnis Gefühle haben, die die Leute einfach gar nicht wollen. Und das zu unterbrechen, den Leuten Techniken zu lehren, und das sind immer wieder bei den komplizierteren NLP-Geschichten, was ja oder welchem ja ein eigenes Interview gewidmet sein wird. Aber diese ganzen Geschichten, das ist mir wahnsinnig wichtig. Was mir aufgefallen ist, Sascha, ist, verstehe ich dich richtig? So hast du deinen Satz begonnen, wie du nachgefragt hast. Darauf wollte ich nochmal Bezug nehmen. Das ist nämlich zum Beispiel auch etwas ganz Wichtiges, was jemand, der zu mir kommt, mitbekommt. Ein Bewusstsein für die übliche Unschärfe der Sprache in der Alltagskommunikation und was jemand dagegen tun kann. Und es gibt unterschiedliche Aspekte. Auf der einen Seite ist es natürlich, kommt es einem, wie lerne ich strukturiert denken? Auf der anderen Seite gibt es natürlich diese ganzen Pitfalls, diese ganzen geheimen Fallen in der Alltagskommunikation. Worauf kommt es an? Ich meine, die ganzen Modelle, das Metamodell nach Informationen zu fragen und all die ganzen Geschichten. Und ich meine, du hast ja eines dieser Basiskommunikationsfragen, die mir so gut gefallen, hast du ja gestellt. Verstehe ich dich richtig? Oder in meiner Welt habe ich gerade verstanden, also die Verifizierung eines kommunizierten Inhaltes. Wobei das natürlich bei mir nicht so einfach ist, weil ich mir natürlich jetzt einen Spaß draus mache, auf unterschiedlichen Ebenen zu argumentieren, Analog Markings zu machen, teilweise ein paar hypnotische Suggestionen einzuflechten, denn schließlich möchte ich ja die imaginären Zuhörer dazu bringen, in ihrem internen Dialog zu sagen, wow, das ist cool. Das, was der sagt, das ist auch etwas, damit kann ich mich identifizieren, das will ich haben, das ist eine Chance für mich, endlich mal das zu bekommen, was ich möchte und dann das als Teil in eine Entscheidungsstrategie einzubauen und zu sagen, ich will dahin. Da grinst er wieder. Ja, das ist angewandtes NLP.
Ja, okay.
Und Glaub mir, vermutlich werden jetzt beim Hören viele Zuhörer grinsen und sagen, wo er recht hat, hat er recht. Nicht wahr?
Wenn ich dich richtig verstanden habe, geht ja für mich auch in die Richtung, habe ich dir richtig zugehört und nehme ich die Welt auch so wahr, wie du das beschrieben hast.
Also ja, das ist ja genau, das ist ganz präzise das. Also ich meine, weißt du, oder andersrum, du weißt es aus eigener Erfahrung, wie viele Leute glauben, dass ihre Welt die Welt aller anderen ist. Also dieses kossipskische Weltmodell, the map is not the territory, also die Landkarte ist nicht die Landschaft selber und all diese NLP-Grundannahmen und all dieses Zeugs. Wie fühlt sich denn das mit Leben? Also was bedeutet das in der Alltagskommunikation? Und in der Alltagskommunikation bedeutet das halt auch meistens, ich kann nicht voraussetzen, dass das, was ich verstehe, tatsächlich das ist, was mein Gegenüber kommunizieren wollte. So, um das rauszufinden, muss ich mir natürlich ein paar Techniken einfallen lassen, präzise nachzufragen, immer wieder diese Schleifen zu machen, verstehe ich dich richtig? Nein, du hast mich nicht verstanden, ich meine das und das. Das Metamodell der Sprache zum Beispiel, also bei unbestimmten Hauptwörtern, also diese Geschichten, die ja so für so viel Schwammigkeit in der Sprache sorgen, nachzufragen und zu sagen, was genau meinst du? Und ich will jetzt da, also nicht eine, das ist eine Stunde, wie gesagt, also das kann keine NLP-Ausbildung oder keine präzisen Denken-Ausbildung ersetzen. Ich weiß jedenfalls, dass auf dieser Basis ein paar wirklich wichtige funktionale Grundregeln schon 90% einer präzisen Kommunikation ausmachen. Und in einer Practitioner-Ausbildung geht es mir auf gar keinen Fall darum, möglichst kompliziert Seitenaspekte einer linguistischen Komplikation darzustellen, sondern zu sagen, so, pass mal auf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, merken, anwenden, fertig. Und das möchte ich sicherstellen. Und dann sind vielleicht einige ganz spezielle Fälle noch nicht bedacht. Aber die Alltagskommunikation wird klarer, die Alltagskommunikation wird präziser, die Alltagskommunikation wird zielorientierter. Kommen wir nämlich gleich drauf. Ich gebe dir schon wieder den, was habe ich davon? Wir sprechen ja, was habe ich davon? Also, um es zusammenzufassen, erstens Referenzen für gute Gefühle und die das Einbetten in die entsprechenden Strategien, also das Ersetzen, in welche Richtung soll es denn in Zukunft gehen, nicht weg von den schlechten Gefühlen, sondern hin auf die guten Gefühle. Natürlich muss man die erst haben. Das ist das Erste. Das Zweite, was jemand davon hat, ist eine präzisere, eine schärfere, eine zielgerichtetere Alltagskommunikation. Und das ist viel. Ist noch nicht alles, aber das ist schon einmal eine ganze Menge.
Na, ich könnte mir vorstellen, dass in der Kommunikation mit dem Chef oder den Angestellten das sehr, sehr hilfreich sein kann, aber wahrscheinlich auch mit der Freundin, dem Freund generell.
Naja, jetzt sind wir schon wieder mal dabei, was hast du? Also was du zum Beispiel dann davon hast, und du kennst ja meine Formate, ist ganz klare Gesprächsprozedere, wo es unmöglich ist, sich zu streiten. Und ich meine, überleg dir mal, wie viel Leid in der Welt passiert, aus unterschiedlichen Gründen, weil die Leute sich einfach streiten. Und komm zu mir und du kannst nicht mehr streiten. Aus Einsicht. Und das ist natürlich, das glauben mir jetzt bestimmt viele Leute nicht, aber ich meine, ich habe das tausende und tausende und tausende Mal erlebt. Und du kennst es ja selber, oder?
Ich kenne es. Es hat eine Weile gedauert, weil die alten Muster ja doch immer wieder hervorgekommen sind. Aber dann so nach 7, 8, 10 Jahren.
So alt bist du ja noch gar nicht.
Aber zum Glück sind die meisten ja etwas schneller als ich.
Ich meine, um das einfach von meiner Seite nochmal weiter zu verfolgen, was jemand davon hat, wenn er zu mir in einen Practitioner kommt, in eine Practitioner, in eine NLP-Ausbildung, ein optimiertes, wie soll ich das sagen, Körperbewusstsein. Das Erleben des Momentes, und jetzt sind wir schon fast bei einer Zen-Philosophie, diese ganzen Amerikanismen wie Sensory Acuity, also die Sinnesaufmerksamkeit, das trainiere ich natürlich, ich kriege das ja auch bei Hypnose zum Beispiel mit, und genauso ist es auch bei NLP. Am Anfang kommen die Leute zu mir und ich denke mir, Mann, sind die blind. Ich mache irgendwelche klitzekleinen Witze und keiner lacht und ich denke mir, das müssen die doch gehört haben. Ich mache irgendwelche Übungen, wo es explizit darauf ankommt, dass man präzise guckt, und die Leute reden mit sich und kommen dann zu mir und sagen, das funktioniert nicht. Kann ich natürlich verstehen. Also diese Fokus auf die Sinnesaufmerksamkeit nach draußen, natürlich gepaart mit den guten Gefühlen und gepaart mit der präziseren Kommunikation, ist etwas ganz Wichtiges. Den Moment möglichst intensiv und positiv erleben. Denn wir hatten das ja gestern schon, das Gute an der Vergangenheit ist, dass sie rum ist, Das Gute an der Zukunft ist, dass sie erst möglich wird. Und das Tolle am Jetzt ist, dass du jetzt dein Leben gestaltest. Und gestalten heißt auch wahrnehmen. Und die Wahrnehmungskanäle, also unsere 5, 7, 8, 9 Sinne, ich bin ja da ein bisschen, teilweise wird es ja dann auch ein bisschen esoterisch, charismatisch in meinem Practitioner. Ich bin ja durchaus der Meinung, dass wir mehr als diese 5 Sinne haben und die möchte ich auch genutzt wissen.
Du hattest das jetzt eben schon kurz angesprochen oder angedeutet für mein Empfinden, dass ja doch sehr viele Menschen eher bei sich sind als bei dem Gegenüber oder als bei der Situation oder so. Die reden die ganze Zeit mit sich selbst und verhindern.
Also nicht laut, im Kopf.
Genau, im Kopf. Na, bei manchen sieht man dann sogar eine
Lippenbewegung. Richtig. Sehe ich manchmal draußen, wenn so die Penner vorbeigehen und der...
Genau, und im Grunde genommen verhindern sie dadurch, eben rauszukommen und ihre Situation auch zu verändern. Also sie laufen sozusagen in einem endlosen Loop, wo sie immer wieder sagen, wie schlecht sie sind, wie schlecht sie sich fühlen müssen und was weiß ich nicht.
Ja, da sprichst du natürlich ein Format an, Stop Internal Dialogue, also aufhören, also ein Bewusstsein. Viele Leute haben überhaupt kein Bewusstsein, was im Kopf abgeht. Wie organisiert sich denn das Gehirn, die Welt wahrzunehmen? Wie nehme ich Zeit wahr? Wie nehme ich meine Erlebnisse wahr? Wie sind die denn organisiert? Timeline, diese ganzen speziellen Geschichten. Wo und wie intern treffe ich denn meine Entscheidungen? Was macht's denn, dass ich sagen kann oder dass ich eine Referenz im Gehirn habe für ich will nicht, ich kann nicht. Modaloperatoren der Notwendigkeit, die haben ja ihren Platz in der Neurophysiologie. All diese ganzen Geschichten. Und natürlich, was passiert, wenn man das beeinflusst? Alleine die Geschichte, wie es gehen kann, Gefühle zu steuern in der Intensität. Nicht nur positive, sondern negative. Also Gefühle zum Beispiel abzuschalten oder anzuschalten, intensiver zu machen, zu verändern, etc. etc. Das ist ja, also das ist eine Welt für sich. Und dazu gehört zuerst mal Platz zu schaffen im Gehirn. Und jetzt komme ich wieder zurück. Dieses Hör auf, mit dir zu reden. Also im Grunde genommen Zen-Meditation. Also der Zustand der Erleuchtung, der Zustand des Samadhi ist auf der einen Seite ja geprägt, und es geht ja los mit den Mantras, was weiß ich sonst, was man da immer sagen kann, diese sich selber oder immer wiederholt gesprochenen, wunderbar die Psyche, den Geist, die Seele beeinflussenden klitzekleinen Sprachschnipsel, die in erster Instanz diesen unseligen Dialog, den ja sehr viele Leute haben, den inneren Dialog, überlagern sollen und dann ganz langsam, das gibt natürlich, also das ist die jahrtausende alte bewährte Methode, aber das geht verhältnismäßig schnell, das kann man mit hypnotischer Programmierung innerhalb von relativ wenig, dann gucken die Leute immer und denken, endlich hatte ich mal Ruhe im Gehirn. Das ist für viele Leute ist das schon, wäre es das schon eigentlich wert, zu einem Praktitioner zu kommen, endlich mal Ruhe im Hirn zu haben. Naja, guck, was ist denn an Lärmverschmutzung in unserer Welt? Wie viele Leute haben denn gar kein Bewusstsein, dass der Radio den ganzen Tag dudelt und dass da Lärm ist und da Lärm ist? Und meine Erfahrung ist, dass wenn die Leute endlich mal Ruhe im Gehirn haben, kriegen sie erst mal mit, wie laut die Umgebung ist. Und dann wollen sie Ruhe haben und können Ruhe genießen. Dann folgt nämlich auf die Ruhe im Gehirn auch das Bedürfnis nach Ruhe draußen. Und da passieren ganz, ganz, ganz wichtige und tolle Dinge.
Und die Präsenz nach außen.
Und die Präsenz, ja, das ist dann wieder das Nächste. Also dieses, es gibt ja aus dem Amerikanischen kommend im Modell von NLP dieses Uptime und Downtime. Also zwei unterschiedliche, mehr oder weniger in Anführungszeichen Ressourcenstadien, also dieses, ich bin eher mit mir, ich habe keine guten Gefühle, ich bin moving away from, ich weiß nicht, was ich will und all diese ganzen, das ist Downtime. Und dann macht's Ding und die Uptime ist, ich kriege plötzlich, ist das alles dreidimensional und Panorama und meine Sinne sind scharf und die Welt ist bunt und alles in meinem Kopf ist Ruhe, außer natürlich A und U und O und all diese ganzen Geschichten. Und für viele Leute, die mir jetzt zuhören mögen, die mögen vielleicht den Kopf schütteln und sagen, Gott, oh Gott, aber der spinnt doch wohl, so will ich doch nicht leben. Und ich weiß genau, wie schnell man sich an so einen wunderbaren Zustand gewöhnt, wenn man auf der Bühne steht, wenn man mit Leuten spricht, wenn man lebt, Mann.
Die Erfahrung, die ich dadurch gemacht habe, ist, dass mir dann zum Beispiel beim Einkaufen auffällt, dass die Kassiererin eine neue Frisur hat, weil ich eben nicht mit ihr beschäftigt bin.
Tja, ich sage schon wieder so lange und warum geht denn die Schlange nicht vorwärts und warum ausgerechnet hier und all diese. Du brauchst nur an der Supermarktschlange die Leute anzugucken und ihnen ins Gesicht zu gucken und du siehst schon, vollkommen, das ist ein gutes Beispiel, Sascha. An der Supermarktschlange ist für mich, das ist Psychostudien pur. Und du hast vollkommen recht. Ich meine, also sich da hinzustellen und den Film zu gucken, ist doch tausendmal konstruktiver, als sich zu ärgern.
Auf alle Fälle. Und man kann den anderen Leuten auch noch gute Gefühle machen.
Kannst du das?
Ja. Wobei ich dann immer wieder erstaunt bin, wie überrascht die Kassiererinnen sind, dass ich das zum Beispiel mitbekommen habe oder sie auch gar nicht wissen, wie sie mit Lob umgehen sollen.
Oh Mann, ja, das ist die nächste Geschichte. Und ich will mir das natürlich, weil du mir das Stichwort wiedergegeben hast, Lob, ich will mir das ja, ich habe ja den Blog geschrieben, werden Sie ein Racker, random, wie habe ich das genannt, random acts of civilizatory kindness, also zufällige Beweise von zivilisatorischer Freundlichkeit oder wie immer man das übersetzen mag. Also im Grunde genommen loben, loben hin, loben vorne, loben oben, loben unten, loben den ganzen Tag. Ich habe einfach die Feststellung gemacht, dass aus der Haltung des Lobens, also aus der positiven Interaktion mit anderen Menschen, so viel mehr Freude im Leben passiert. Und ich denke mir, dass, und dafür sorge ich, soweit mir das natürlich möglich ist, dass das eine Grundhaltung wird, die die Leute nach dem Practitioner ja gerne annehmen. Da habe ich viele ganz gemeine Tricks. Und es ist wirklich so. Also ich klinge jetzt wie der absolute Sadomaster, aber wenn die Leute anfangen, manchmal denke ich mir wirklich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das quält. Nein, mehr als ein Kompliment am Tag, also das kann ich nicht. So in welcher Welt leben die Leute?
Na, vor allen Dingen dann die Sprüche wie von wegen, das hast du ja jetzt nicht ernst gemeint, das ja, sagst genau. Du ja jetzt nur so.
Ja.
Also im Grunde genommen können die Leute bei dir schon mal lernen, Lobe anzunehmen.
Ja, gut, erster Schritt, Lob annehmen. Nicken, sagen, danke. Stimmt zwar nicht, ist mir egal, aber naja, ist doch wahr.
Genau. Um nochmal auf die Gefühle zurückzukommen.
Die guten.
Na, auch die schlechten. Es gibt...
Welche?
Es gibt Menschen, die können sich an schlechte Gefühle sehr viel besser erinnern als an gute. Also so mir ging das, als ich die, bevor ich dich kennengelernt hatte, so, wenn an schlechte Ereignisse, konnte ich mich sofort erinnern, das hat überall wehgetan und war richtig schlimm und gut, da habe ich gedacht, ja, das war ein schönes Erlebnis, aber nicht wirklich was in mir gespürt.
Hm. Ja, du kommst auf, wie soll ich das sagen, auf das Gebrauchsanweisung für das Gehirn. Ich habe das ja im Grunde genommen immer schon angedeutet. Ich persönlich finde das sehr wichtig. Ich halte das für fast das Wichtigste überhaupt, dass NLP so ein schönes Modell zur Verfügung stellt über die Submodalitäten, über die Untereigenschaften, also über all das, wie im Gehirn Informationen ankommen, verarbeitet werden, abgespeichert werden und was man damit machen kann. Die wichtigste Grundannahme diesbezüglich im Modell von NLP ist, dass das Gehirn lustigerweise, und das wissen die meisten Menschen nicht, keinen Unterschied macht, ob ein Erlebnis tatsächlich stattgefunden hat oder ob ein Erlebnis eingebildet stattgefunden hat. Neurophysiologisch und von der Art und Weise, wie wir subbewusst unsere Ressourcen organisieren und was da für Strategien rauskommen, macht das keinen Unterschied. Das bedeutet, ich kann mir vorstellen, wenn ich das geeignet weiß, dass ich erfolgreich bin. Komischerweise werde ich dann auch agieren, als wäre ich erfolgreich. Das muss man natürlich runterbrechen und das tue ich ja auch in meinem Workshop in die unterschiedlichsten Strategien. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Differenzierung der Fähigkeit, sich gut zu fühlen, ansprichst, komme ich auf eine Submodalität zu sprechen, also auf eine Untereigenschaft im Gehirn, die der Assoziation und Dissoziation, und ich sage das jetzt einfach mal, weil es ja, glaube ich, mittlerweile schon fast Mainstream bekannt ist, es macht eben, wie gesagt, einen Unterschied, ob ich die Repräsentationen in meinem Gehirn, also das, wie ich ein Erlebnis erlebe, assoziiert oder dissoziiert angucke. Wobei assoziiert meint, ich spüre das auf eine bestimmte Art und Weise in meinem Körper. Und dissoziiert kann man vielleicht am besten beschreiben als eine Art von imaginärem Kopfkino, was ich wahrnehme, wo ich mich selbst als Protagonist, also als Hauptperson der Handlung sehe. Und das kann jeder meiner Zuhörer jetzt im Augenblick oder hinterher nach diesem Interview gerne für sich selber nachvollziehen, ein beliebiges Erlebnis zu nehmen und rauszukriegen, okay, hier habe ich ein positives Erlebnis. Wie nehme ich das wahr? Spüre ich das in meinem Körper und nehme ich das erinnert wahr wie durch meine eigenen Augen? Oder ist es wie auf einer Leinwand wie im Kino vor mir und ich sehe mich da praktisch, ich sehe mir zu, wie mir das geschieht. Und das kann der Zuhörer natürlich auch für ein negatives Erlebnis machen. Und das, was du, also so wie du zu mir gekommen bist, was ich noch weiß, ist, dass du lustigerweise, ich kann da immer drüber lachen, du natürlich überhaupt nicht, alle negativen, die Klasse der negativen Erlebnisse bis zu einem bestimmten Negativum als assoziiert erlebt hast, die Klasse aller positiven als dissoziiert. Wobei ich noch nicht bemerkt habe, dass natürlich, was heißt natürlich, also dass es ein Fakt ist, assoziiert, also im Körper stattfinden, heißt Gefühl angeschaltet, dissoziiert heißt Gefühl schwächer oder abgeschaltet. Das ist natürlich eine super scharfe Geschichte, weil was du dann damit gemacht hast, sage ich jetzt einmal, assoziiert negativ, dissoziiert positiv, das heißt, du hast dich also gequält mit deinen negativen Filmen und was weiß ich sonst allem, was du da wieder erlebt hast und hast gesagt, naja, aber die positiven Gefühle sind mir nicht so wichtig. Und das ist eine meiner wichtigsten Grundinteraktionen, die Leute in Anführungszeichen umzuprogrammieren, wie immer ich das tue, ist Gott sei Dank meine Geschichte, dass das andersrum funktioniert, dass alle positiven Untereigenschaften, also alle positiven erinnerten Erlebnisse assoziiert, positiviert wahrgenommen werden und die negativen erstmal weg. Mit dramatischen Folgen, weil plötzlich nimmt man den Leuten mehr oder weniger ihren Zugangscode für all die schlechten Gefühle, die sie tagtäglich haben.
Und man gibt ihnen die Möglichkeit, Vergangenheit endlich mal zu verarbeiten.
Ich bin nicht der Meinung, dass es notwendig ist, die Vergangenheit aktiv zu beackern und zu bearbeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist auch meine Erfahrung, ich beschäftige, und das ist so viele minderklassige NLP-Ausbildungen beschäftigen sich auf und ab ausschließlich mit der Vergangenheit. Und ich sage, lass mich doch in Ruhe. Ich mag mich gerne mit der Vergangenheit beschäftigen als eine Klasse von Ereignissen, die, wenn negativ, als ein Pulk vom Unterbewusstsein aufgelöst werden können. Und ich meine, guck mal, resolve your past. Das ist so eine Geschichte. Ich habe überhaupt keine Lust, dass die Leute sich auseinandersetzen mit ihren negativen und traumatischen und sonst irgendwelchen Erlebnissen. Warum? Wenn das Unterbewusstsein damit fertig werden kann und das loslassen kann, beschäftige ich mich tausendmal lieber mit dem, was ich in meiner Zukunft will, wie das, was in meiner Vergangenheit passiert ist. Die Tatsache, dass Leute glauben, dass ihre Vergangenheit dafür verantwortlich ist, dass heute X und Y passiert, ist der größte Lug und Trug in unserer Gesellschaft, in meiner Welt. Wenn die Leute kapieren, dass das nicht ein Kausalzusammenhang ist und wenn man anderen Menschen die Fähigkeit gibt, damit zu arbeiten und zu sagen, nee, ich konzentriere, das ist gar nicht nötig, ich brauche meine ganzen negativen Erfahrungen gar nicht, damit ich ein guter Mensch werden kann, und das einfach loszulassen, dann ist also schon nicht mehr nur die obere Klasse der Basisgeschichten, sondern das ist schon also eine wirklich dramatisch lebensverändernde Geschichte.
Wobei das jetzt für mein Empfinden, alles, was du gesagt hast, lebensverändernd zumindest sein kann, je nachdem, wie stark man sich damit bis jetzt beschäftigt hat.
Oder? Also, ich habe in den langen Jahren meiner Arbeit als NLP-Trainer noch niemanden erlebt, der sich nicht deutlich in seiner gewünschten Art und Weise verändert hätte. Manche Leute kämpfen mit sich und manche Leute mögen gerne. Ich meine, es gibt zwei große Effekte, das muss ich natürlich auch sagen. Wenn jemand zu mir kommt, muss er bereit sein, sich tatsächlich auch auf konstruktive Art und Weise mit seinem Leben auseinanderzusetzen und muss wollen, dass sein Leben in Zukunft in selbstbestimmteren, positiv erlebteren Sensory Acuity, also intensiver wahrgenommenen Bahnen lenkt. Wenn jemand sagt zu mir, ja, also eigentlich taugt mir mein Leben so, wie es ist und ich will gar nicht, ich will also nach zweimal im Jahr in Urlaub fahren und meine Bababa und sonst irgendwas, dann sage ich, gut, musst du nicht zu mir kommen, sollst du nicht zu mir kommen, bei mir ist dein Leben nur in Flammen und du musst dich damit auseinandersetzen, also wer das nicht will, der soll wegbleiben. Aber wer all diese Dinge erleben will, sage ich jetzt mal, und wer damit arbeiten will und wer tatsächlich sein Leben konstruktiv durch gezielte Aktionen verändern will, der ist gut bei mir aufgehoben.
Also wenn ich einfach nur zu dir kommen wollen würde, um meine Verkaufsstrategien oder meine Flirttechniken oder mein...
Ja, aber nicht in NLP-Ausbildung. NLP-Ausbildung kann man auch sagen, also aufräumen, Frühjahrsputz und Redesign dieser Wohnung da oben, die Gehirn heißt oder die meine Persönlichkeit heißt oder sonst irgendwas. Wie ich meine, muss ich natürlich auch sagen, also viele Menschen, ich habe das bei Shift bemerkt. Shift dauert 2 Tage. Und es gab tatsächlich Leute, die naiv genug waren, mir E-Mails zu schreiben und zu sagen, so Chris, das freut mich, dass du jetzt endlich für weniger als 200 Euro einen lebensverändernden Workshop anbietest und meine Vorgaben für dich innerhalb dieser 2 Tage sind bla 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 bla. Und da folgt eine Liste mit 20 Dingen, was sie alles für sich verändern wollen und was ich also praktisch dann verändern soll. Und dann denke ich mir, na, das ist ein bisschen vermessen. Eine Practitioner-Ausbildung ist in erster Linie, sich auf den Weg zu machen. Und ich meine, das hast du ja natürlich hinterher vermutlich auch bemerkt, dann geht's erst los. Dann merkst du, oh wow, jetzt geht die Arbeit erst los. Und dann, das dauert manchmal Jahre, bis die Dinge umgesetzt, integriert, ins Leben, in die Handlungen, in all das eingeflossen sind. Es ist mir nicht anders gegangen.
Das Spannende für mich war, dass manchmal erst beim zweiten oder dritten Mal praktischer Besuch es eigentlich wirklich Klick gemacht hat.
Das stimmt so nicht. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe ja bei Dr. Richard Bendler die Ausbildung gemacht und ich war also in Flammen, wie ich das erste Mal da war. Und ich habe gedacht, oh Gott, ist das alles toll. Und dann war ich beim zweiten Mal da und dann war ich beim 20. Mal da und ich habe immer wieder weitergelernt. Die Arbeit an sich selbst ist nicht etwas, was man einmal macht und dann ist es getan. Es hört nie auf. Und manchmal denke ich mir, oh Gott, was maß ich mir denn eigentlich an? Jetzt gehe ich da vor 50, vor 100, vor 200, vor 1000 Leuten auf die Bühne und erzähle irgendetwas, was ich meine, was gut ist. Wer bin ich denn überhaupt? Je mehr ich zu wissen scheine, desto kriege ich mich, weiß, dass ich nichts weiß. Also dieses, was war das, Sokrates, glaube ich? Mhm. Ignorance is bliss, stelle ich auf der anderen Seite dagegen. Also ich bin Gott sei Dank noch froh, dass ich genügend nicht weiß, was ich alles nicht weiß, dass ich auf die Bühne gehen kann und mit meinem Selbstbewusstsein mich vorne hinstellen kann und sagen, Leute, das ist so Sache. Ich meine, die Ergebnisse geben mir mehr oder weniger recht und unter den Blinden ist der einäugige König. nein, das, ich meine das wirklich. Also das ist auch meine Veränderungsstrategie. Ich bin nach jedem Workshop, und das weißt du aus eigener Erfahrung, unzufrieden mit mir selbst und denke mir, oh Gott, was muss ich noch alles lernen und da, und ich schreibe mir das auch auf und ich arbeite dran und das ist auch so. Deswegen, wenn du zu mir kommst, es ist nicht nur wie mit den Leuten so, sondern das kann man auch an meinen Audioaufnahmen, an meinen DVD-Geschichten sehen. Im Laufe der Jahre sind dramatische Unterschiede. Und wenn ich mich nicht verändere, also bitteschön, wenn ich nicht als Beispiel vorangehe in der Veränderung, ja, dann brauche ich doch gar nicht von meinen Teilnehmern das verlangen.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es hauptsächlich in einem NLP-Praktitioner darum, zu lernen, wie ich meine Persönlichkeit verändern kann und weniger darum...
Ja, verändern, eher optimieren.
Oder optimieren. Und weniger darum, jetzt spezielle Techniken zu erlernen, um irgendwelche direkten Ziele zu erreichen.
Also naja, eine Practitioner-Ausbildung ist eine Ausbildung im Modell von NLP. Die Frage ist, wie mache ich das? Ich kann mich hinsetzen und ich kann sagen, heute machen wir Ankern. Ankern wird definiert als bla 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 bla. So, jetzt Anker mal. Das ist total langweilig. Ich nehme praktisch mein unoptimiertes Leben als Beispiel, ich erkläre Hintergründe und dann sage ich so, jetzt pass mal auf, wenn du das und das machst, dann passiert das und das. Und mach doch mal das und das, schau mal das und das. Und dann kommen die Leute zu mir und sagen, aber wenn ich das und das mache, dann passiert das und das, ist doch nicht viel toller. Siehst du das? Hast schon kapiert. Das ist diese Subgeschichten, also was sind denn Teile dieser, in Anführungszeichen, Techniken? Nur, was kommt zuerst? Also das Bauhaus hat ja gesagt, Form follows Function. Und bei mir ist es genau das Gleiche. Mir geht es nicht um die Vermittlung der Techniken. Die brauche ich dann, wenn ich anpacken möchte. Und ich packe natürlich in kleine Unterabteilungen geteilt immer genau die Dinge zufälligerweise an, wo man die Techniken braucht, die dann sinnvoll sind, über den Tag zu lernen. Das ist einfach auch eine Art, das NLP-Modell zu verwenden, was wesentlich weniger langweilig ist, als einfach nur die sequentielle, ich meine, du kennst das ja, spannende Geschichten, die irgendwie immer was damit zu tun haben und plötzlich soll man dann am Nachmittag irgendwelche Übungen machen und denkt sich, ja, da habe ich schon nochmal, aber das ist auch egal, ich probiere das jetzt einfach mal und plötzlich denkt man sich, huh, was, das funktioniert ja. So. Also Techniken, um deine Frage eher weniger metaphorisch und präzise zu beantworten. Techniken kommen nicht zu kurz, aber die NLP-Techniken, diese ganzen Untergliederungen und all diese ganzen Geschichten unterstellen sich zuerst immer der Motivation, etwas Positives damit machen zu können. Keine Technik im NLP ist Selbstzweck. Kein NLP ist Selbstzweck. NLP kommt aus der Therapie, aber ich denke mir, NLP kann so toll eingesetzt werden, um für sich selber quasi in Anführungszeichen Therapie von nicht therapiebedürftigen Menschen zu betreiben. Dass man das ganze Positive natürlich nehmen, machen, verändern, größer machen, intensiver machen und alles das erwarten, machen können, dürfen, wollen, tun sollte.
Das hört sich für mich sehr amerikanisch an, wobei ja NLP auch ein amerikanisches Modell ist, von wegen, ich kann alles erreichen, was ich will, ich
muss nur anpacken. Naja, wenn ich die Ursprünge des Modells von NLP mir angucke, wenn ich Richard vor 20 Jahren sehe, dann weiß ich, dass er wesentlich bestimmter, deterministischer, wenn dann war und zeigt mir den Knopf und dann geht schon alles. Und das ist im Verlauf der Lebenserfahrung, hat sich sein unterrichtetes Modell von NLP auch sehr charismatisch verändert und auch er kriegt mit, dass es also viel zwischen Himmel und Erde gibt, diese ganzen Energiegeschichten und all diese Sachen. Und wenn man auf seine Webseite guckt, dann sieht man ja auch immer Schamanismus und all die ganzen Sachen. Und ich meine, ich sage es ja ganz ehrlich, davon bin ich auch nicht nur nicht frei, sondern es gibt ja dieses Shamanic Consciousness for the 21st Century, also unsere Reise nach Ägypten, die Meditation in den Pyramiden, Kraftplätze. Es wird der Punkt kommen, wo jemand, wenn er zu einem Practitioner kommt oder öfter kommt und dann eine Master Practitioner Trainerausbildung macht, sich mit sich selber, mit der Optimierung seiner Persönlichkeit befasst, da kommt jeder Mensch irgendwann an einen Punkt und sagt so, und was kommt jetzt? Und dann muss ich sagen, jetzt kann ich dir keine Techniken, kein Modell, keine Optimierung mehr vermitteln. Jetzt musst du den Schritt gehen in die gemeinhin als esoterisch bezeichnete Richtung zu tun und mit diesem Als-ob-Frame, also the As-if-Frame, also dieses Was-wäre-wenn, das alles wahr wäre, dich erstmal reinzutasten und dann vielleicht auf der intuitiven Basis eine völlig neue Qualität im Umgang mit dir und mit anderen zu kriegen. Dazu gehört natürlich auch die Herzensbildung und all so charismatisch-esoterische Geschichte, aber das hat immer natürlich den Aspekt, das hat immer den Bestandteil, das ist immer mit dabei, aber das ist die Leute, die anfangen, mögen lieber erstmal die Techniken. Was kann ich damit machen? Wie toll ist das? Und die, deswegen ist eine Practitioner-Ausbildung so, wie sie ist. Das ist aber natürlich bei weitem nicht alles.
Genau so hatte ich ja jetzt auch mit dem Interview begonnen. Erstmal mit den fassbaren Sachen.
Wie war das mit Loop und Nested Loop und dann Loop auf, Loop zu und all diese und ganzen Dinge?
Auf einmal sind wir bei Dingen gelandet, die so im Grunde genommen mehr oder weniger wischiwaschi sind, wenn man es nicht selbst am eigenen Leib erfährt.
Sascha, guck, die Geschichte ist halt die, das Modell von NLP ist ja kein Modell, was irgendwie leer im Raum steht. Wenn dieses Modell nicht passt in die Entwicklung einer Persönlichkeit, wenn ich das alles, was sonst noch um uns herum ist, nicht perfekt integrieren kann und wenn ich nicht auf jeder Ebene, in der ich im Leben stehe, Nutzen aus dem Modell von NLP ziehen kann, dann wäre es ein schlechtes Modell, aber dann wäre es natürlich auch nicht Mainstream geworden. Und wenn das Menschen nicht können, dann sage ich, liegt es meistens an der Vermittlung, aber daran kann man ja was drehen.
Und wir wieder bei Nested Loops wären, von wegen NLP und Kopfstand und NLP und Yoga.
Und so NLP und Chris Mulzer, ja!
Womit wir dann am Anfang und am Ende dieses Interviews wären.
Und ganz genau.